Hallo und herzlich willkommen bei Think Tank, dem Podcast der Feuerverzinkungsindustrie. Mein Name ist Sabrina Pick und heute sprechen wir über ein Thema, das viele von euch bewegt. Die Zukunft des Mittelstands in der Feuerverzinkungsindustrie. Die wirtschaftliche Lage ist aktuell nicht leicht. Viele Unternehmen stehen vor großen Hürden. Ein guter Indikator dafür ist der sogenannte IFO-Geschäftsklimaindex. Seit 2021 beobachten wir hier eine Stagnation bei etwa 86 bis 90 Punkten. Ein klares Zeichen dafür, dass viele Unternehmen ihre Geschäftsaussichten eher vorsichtig beurteilen. Die wirtschaftliche Unsicherheit ist also deutlich spürbar und das betrifft auch die Feuerverzinkungsindustrie. Was sind die größten Herausforderungen, aber auch die größten Chancen für unsere Branche? Darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen Sebastian Kraus und Thoralf Meyer. Sebastian Kraus ist Bundesgeschäftsleiter Politik Inland beim Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, kurz BVMW. Sebastian wird uns erzählen, wie es dem Mittelstand in Deutschland gerade geht und welche politischen Rahmenbedingungen den Unternehmen helfen oder manchmal auch Probleme machen. Thoralf Meyer ist Geschäftsführer der Feuerverzinkerei Meyer. Thoralf wird uns aus seinem eigenen Alltag berichten, was mittelständische Unternehmen in unserer Branche aktuell beschäftigt. Das betrifft Themen wie die steigenden Rohstoff- und Energiekosten sowie den Fachkräftemangel. Ich freue mich sehr, dass ihr heute beide dabei seid. Fangen wir doch gleich an. Thoralf, die Feuerverzinkerei Meyer ist ein familiengeführtes Unternehmen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr und wie groß ist euer Unternehmen?
Ja, ich sag mal, im Laufe der Jahre hat das schon ganz schön geschwankt. Ich glaube, 2006 hatten wir mit Leiharbeitern 106 Mitarbeiter, wo ich sagen muss, wirtschaftlich war es ein gutes Jahr, aber für einen persönlich und für Familie etc. war es ein schlechtes Jahr. So, und dann hat sich das so über... So hatten wir ein paar Jahre so um die 75 Mitarbeiter und die letzten Jahre sind wir so um die 50 Mitarbeiter. Wo ich sage, das ist eine vernünftige Größe, die kann man, ich sag mal, mit wenig Personal leiten. Das kann man selber handeln, man ist nicht unbedingt auf leitende Mitarbeiter angewiesen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile und Geld ist halt nicht alles. Es sollte auch ein bisschen Lebensqualität dabei bleiben.
Das heißt, 2006 war die Lebensqualität etwas geringer.
Die war ganz gering.
Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Warum genau?
Naja, wenn man dann morgens in der Frühschicht anfängt und abends mit der Spätschicht um 10 aufhört und Sonnabend dann vielleicht auch nochmal, ne, dann weiß man, was man gemacht hat und sagt auch, das muss nicht unbedingt sein.
Das heißt, bei euch wird ja alles auch viel von der Familie geleitet und koordiniert. Wer übernimmt denn welche Aufgaben? Also du, deine Frau oder die Kinder, die Eltern?
Ja, bei uns ist es so. Meine Mutter und ich sind in der Geschäftsführung, allein historisch gesehen, ne, weil meine Mutter ja mit meinem Vater früher zuerst, ich sag mal, hier die Firma gegründet hat und ich wurde dann 94 mit reingenommen. Und meine Mutter ist die, die morgens um 6 da ist und um 16 Uhr abschließt mit 75. Das ist die gute Seele. Ne? Da kann jeder hinkommen, kann jeder fragen, sie tut und macht. Hat mit dem Tagesgeschäft sich zu tun, die kümmert sich noch um die Bank, um die Forderungen und um die anderen netten Sachen. Meine Frau, die hat, ich sag mal, den ganzen kaufmännischen Teil übernommen, die Lohnabrechnung und solche Sachen. Diese Nachweispflichten, Bürokratie etc. Und wenn ich sag mal, da nicht meine Frau hätte, glaube ich, wären wir schon nicht mehr. Muss ich ehrlich zugeben, weil das ist nicht meins. Ich bin eher lieber im operativen Geschäft unterwegs, mit den Mitarbeitern unten in der Halle. Das ist das, was ich kann. Disposition. Meine Schwester ist auch noch da. Die kümmert sich um Rechnungen, unterstützt meine Mutter. So, und seit 5 Jahren ist mein Zweitältester hier in der Firma, der dann hoffentlich auch die Ambition weiter behält, die Firma irgendwann zu übernehmen. Der ist oben in der Pulverbeschichtung beschäftigt. Den habe ich vor 2 Jahren da die Leitung übergeben. Ist aber auch notgedrungen, weil ich im Endeffekt das nicht mehr so komplett leisten konnte. Ne, mit den ganzen anderen Baustellen, die wir hier in der Firma haben. Und ich muss sagen, das macht er gut.
Mhm. Wie sieht denn so ein typischer Tag in eurem Familienbetrieb aus?
Ja, wann soll ich anfangen? Wann ich aufstehe? Nee, wie gesagt, meine Mutter, die ist morgens immer schon so eine Stunde, dreiviertel Stunde vor uns da. Ich bin dann so um 6:45 hier auf dem Hof. Dann setzen wir uns noch nicht hin. Dann gehe ich erstmal runter in die Halle, sage den Kollegen guten Tag. Dann gehe ich hoch und trinke mit meiner Mutter eine Tasse Kaffee und unterhalten wir uns, ich sag mal, über das, was vielleicht ein Vortag passiert ist. Ja, ab um 7 kommen dann die Kraftfahrer. Dann müssen die noch eine Stunde betütelt werden, bis sie dann auch endlich alle vom Hof sind. Ja, und dann fängt man ja mit seiner eigenen Arbeit an. So, und nachmittags, dazwischen ist nicht viel Zeit, sich wirklich miteinander zu unterhalten. Auch wenn man andere das vielleicht nicht glauben, wir sitzen den ganzen Tag hier zusammen, aber Da sind wir wirklich mit unseren Kunden und Mitarbeitern so ausgelastet, dass wir da wirklich keine Zeit haben, uns so privat mal hinzusetzen. Ne?
Ja, das kann ich mir vorstellen, weil einfach so viel auch anfällt. Ja. Ne? Wo siehst du denn die größten Vorteile von dieser Konstellation, von dem Familienbetrieb?
Ja, um über Vorteile reden zu können, müsste ich ja einen anderen Einblick haben, ne? Wie es im Konzern aussieht etc. Das sind ja alles nur Vorstellungen, die ich habe. Ja, über die ich als Vorteil sehe, man kann schnell agieren. Ne? Wenn irgendwas, wenn man sieht, dass irgendetwas schief läuft, kann man Kraft seiner Wassersuppe davor sofort die Hebel umlegen und das in die andere Richtung legen. Das ist, denke ich mal, ein großer Vorteil. Nächster Vorteil ist, dass man auch einen ganz kurzen Weg hat, so wie ich jetzt zu meiner Frau, ne? Wenn das jetzt nur eine Angestellte wäre, wäre es vielleicht auch anders, aber dann kann man halt mal schnell bestimmte Sachen besprechen. Oder sie übernehmen halt meine Aufgaben, wenn ich nicht da bin. Das sind so die Vorteile.
Der direktere Draht.
Der direktere Draht. Oder sind halt auch Vertrauenspersonen.
Das ist, wenn ich einhaken darf, ja auch ein großer Vorteil in Familienunternehmen. Eben diese informellen Netzwerke, die es natürlicherweise ja gibt. Also der Erfahrungsaustausch ist ja was ganz anderes im Familienunternehmen als jetzt im Großkonzern. Ja, da sind die Mitarbeiter auch lange dabei, aber es ist nochmal was anderes, wenn die Leitung über Generationen hinweg auch in einer Hand liegt, Erfahrung weitergegeben wird, Historienwissen. Und ich glaube, daraus kann man ganz hervorragend zehren, auch für den Erfolg.
Ja, jetzt habt ihr das Thema Vernetzung angesprochen, jetzt innerhalb der Familie, aber Netzwerke kann man natürlich auch darüber hinaus mit anderen Unternehmen haben. Wie wichtig ist die Zusammenarbeit und Vernetzung innerhalb der Branche und darüber hinaus für mittelständische Unternehmen oder für euch, Thoralf?
Ich bin ja, glaube ich, 2010 oder so zum Verband gekommen und hatte da vorher auch keine richtigen Vorstellungen. Was ist das jetzt? Was ist überhaupt ein Netzwerk? Was ist Netzwerken etc.? Wir sitzen hier in Mecklenburg-Vorpommern am Rand vom Teller und das ist für mich sehr wichtig geworden, wirklich, ich sag mal, sich mit anderen auszutauschen. Wie sieht's bei euch aus, bei uns aus? Wie löst ihr die Probleme? Wie geht ihr damit um? Um allein mal ein Feedback zu kriegen und nicht immer in der eigenen Blase zu sitzen. Es geht um die Allgemeinprobleme, die jeder hat, die viele vielleicht dann auch mit nach Hause nehmen. Aber wenn wir dann, ich sag mal, vom Verband unterwegs sind, spricht man mit Lieferanten, mit Verzinkern und sieht eigentlich, dass wir alle die gleichen oder ähnliche Probleme haben. Ne? So, der eine geht so damit um, der andere geht so damit um und das macht das dann schon ein bisschen leichter.
Ja, ich glaube auch im branchenübergreifenden, das ist ja was bei uns auch im Verband stark gelebt wird, denke ich mal, über die einzelne fachliche Branche hinaus gedacht, der Erfahrungswert. Also bei uns gibt es eine eigene Sektion für den jungen Mittelstand. Die haben natürlich ein Bedürfnis, sich ja untereinander U40 auszutauschen, haben ganz andere Fragestellungen vielleicht auch, die sie an ihrem Betrieb stellen, an täglichen Herausforderungen haben und suchen da ja die den Austausch, den Dialog untereinander mit Unternehmern. Darüber hinaus auch immer ein großes Thema bei uns und das, was wir von Unternehmen herangetragen bekommen, der Wunsch auch mit Forschung und Entwicklung, also mit den Hochschulen, mit dem Bildungssystem vor Ort zusammenzuarbeiten, weil das sind natürlich auch wahnsinnige Innovationsklasse. Da kann man irre viel Know-how draus ziehen, da kann man Personal gewinnen natürlich, das nachrückt und das sind ganz wichtige Netzwerkfunktionen auch, die ich nur jedem empfehlen kann, der sich damit auseinandersetzt. Über das fachliche, das regionale Netzwerk hinaus. Und da gibt es eben verschiedene Anlaufpunkte. Verband kann einer sein. Manchmal gibt es vor Ort aber auch andere Formen von Unternehmenszusammenschlüssen. Auf jeden Fall sollte man sich damit auseinandersetzen. Es ist immer gut investierte Zeit, wenn man sich mit dem Thema Netzwerken verfasst.
Absolut. Da wollte ich fragen, welche Vorteile bietet die Mitgliedschaft in der Mittelstandsallianz für kleinere und mittlere Unternehmen? Wie genau unterstützt die Allianz ihre Mitglieder?
Unser Verband bietet an, dass Sie als Unternehmer, als Unternehmerin Mitglied werden können. Dann tun Sie das typischerweise über so ein Regionalnetzwerk. Also wir sind mit 300 Geschäftsstellen vertreten deutschlandweit und Sie sind dann quasi ja in einem regionalen Chapter, wo eigene Veranstaltungen stattfinden, das natürlich dann auch den örtlichen Touch hat. Aber bundesweit organisieren wir natürlich auch thematische Formate, zum Beispiel zum Thema Wasserstoffmarkthochlauf, zum Thema künstliche Intelligenz. Für diejenigen Unternehmer, die sich gerade auch politisch engagieren wollen, haben wir unsere Fachgremien, 13 Stück an der Zahl. Also wenn man auch ein Bedürfnis hat, sich ehrenamtlich in der Politik zu engagieren, dann kann man das tun und dafür diese Gremien nutzen, an Positionspapieren, Stellungnahmen mitwirken, unsere Formate auch in Berlin besuchen, die wir dann mit der Politik hier vor Ort durchführen. Da sind viele Möglichkeiten, die sich da bieten. Ja, letzter Punkt vielleicht auch international, gerade sehr wichtig in Zeiten, in denen sich auch geopolitisch viel bewegt, viele sich Fragen stellen, wie sich eigentlich der europäische Markt im Vergleich zu den USA, im Vergleich zu China, den Schwellenländern entwickelt. Es ist auch wichtig, dass man den Kontakt zum Ausland hält und das ist natürlich auch eine große Herausforderung für viele Mittelständler, die jetzt im Gegensatz zu den Großen natürlich keine eigenen Abteilungen abstellen können und Einzelpersonen ins Ausland versenden, um dann die Netzwerke vor Ort zu gründen. Da haben wir auch eigene Auslandsbüros, die genau diese Kontaktpunkte darstellen. Wenn man sich spezifisch mit einem bestimmten Auslandsmarkt oder einer bestimmten Branche beschäftigen will, vielleicht auch ein Projekt hat, ganz konkret, da sind wir gut aufgestellt mit Know-how und den Netzwerken dann international. Mhm.
Thoralf, in welchen Netzwerken seid ihr aktuell?
Muss ich mal so ein bisschen überlegen. Wir sind im BVMW, dann sind wir hier im Wirtschaftsrat der CDU, Sektion Rostock, wo ich wirklich sagen muss, das ist hier regional wirklich sinnvoll, weil man dort auch an, ich sag mal, Bürgermeister, Landräte, Kommunalpolitiker rankommt, mitbekommt, was sie planen. Man kann ihnen bestimmte Sachen mit auf den Weg geben, was ich ganz wichtig finde, weil jeder hat ja nur begrenzten Blickwinkel auf alles. Da werden Sachen angeschoben, wo man aus der Wirtschaft heraus sagt, das fasst ihr von der verkehrten Seite an. Man kommt ins Gespräch in kleine Runden, 15, 20 Leute, man kann sich dort wirklich vernünftig unterhalten und kriegt dann auch, ich sag mal, ein halbes Jahr später ein Feedback, wie ist das Ganze gelaufen. Ja, dann vom Verzinkungsverband, Netzwerk. Und über diese Netzwerke bilden sich dann auch kleine Netzwerke, ne? Mit bestimmten Leuten, weil das, was die an Wissen und Know-how bieten, interessanter ist wie halt das Gesamtangebot. Ja, das entwickelt sich so eine Eigendynamik in so einem Netzwerk. Man hat dann Kontakte nach Berlin, von uns aus jetzt auch nach Schwerin etc. Und gerade bei behördlichen Sachen ist das manchmal schon hilfreich.
Ja, das stimmt. Thoralf, was müsste die Politik deiner Meinung nach tun, um kleinen und mittelständischen Unternehmen zu helfen, besser zurechtzukommen und wettbewerbsfähig zu bleiben?
Ja, da müssen wir erstmal den Rahmen abstecken, inwieweit wettbewerbsfähig bleiben, beziehungsweise besser zurechtzukommen. Ich sag mal, wir mit uns kommen sehr gut zurecht, aber die Wünsche, die die Politik an uns hat, die überfordern uns die letzten 3-4 Jahre maßlos. Die ganzen Berichterstattungen, Statistiken, ne, wo man dann hinterher mitkriegt, die guckt sich kein Mensch mehr an. Das ist wirklich was nicht nur den einzelnen Mitarbeiter überfordert, das überfordert die ganze Firma. Müssen zum Teil Produktionsprozesse umgestellt werden, nicht nach der Wirtschaftlichkeit und nach der logischen Abfolge, sondern so, wie sich, ich sag mal, das die Politik vorstellt. Sie greift viel zu tief rein.
Du sprichst jetzt die strengeren Umweltschutzauflagen an, in die Richtung?
Nee, gar nicht mal Umweltschutzauflagen, weil ich sag mal, Umweltschutzauflagen, die hatten wir schon immer und die sind ja auch sinnvoll. Aber jetzt, ich sag mal, die Produktdeklaration, ne, solche Sachen, da müsste man gucken, inwieweit die überhaupt für uns sinnvoll sind. Ich werde nicht irgendwo Nickel oder was weiß ich mir aus Afrika schicken lassen. Da sind Zwischenhändler eingeschaltet und da müsste dann irgendwo auch eine Grenze sein. Wenn der das hier über die Grenze führt, da muss es geprüft werden und dann ist es auch fertig. Und nicht noch, wer hat das nachher bei sich im Garten stehen?
Das ist auch mein Eindruck. Ich glaube, Politik muss wieder verlässlich werden. Diese Sprunghaftigkeit in den Entscheidungsfindungen, die dann, ja, wenn die Entscheidung mal aus der Blackbox, wenn ich das so sagen darf, von Brüssel oder des politischen Berlins wieder auch in die Fläche ausstrahlt, Die muss irgendwann aufgelöst werden. Das muss nachvollziehbar sein. Warum wurden Entscheidungen getroffen? Die müssen Bestand haben auch und dürfen nicht in einem halben Jahr oder einem Jahr sich wieder ändern. Weil ich glaube, eins, Mittelständler sind wahnsinnig resilient eigentlich, können sich an ganz viele auch widrige Bedingungen anpassen. Aber wenn natürlich ständig die Spielregeln geändert wird, dann tut es auch dem innovativsten Mittelständler schwer, sich daran anzupassen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste neben den großen Herausforderungen. Ich habe es ja eingangs so ein bisschen geschildert. Die multiplen Krisen, von denen wir immer sprechen, Energie, Digitalisierung, demografischer Wandel, der damit einhergehende Arbeitskräftemangel, immer wieder ein ganz großes Thema auch. All das ist schon richtig und muss mit verschiedenen Lösungen bedacht werden, aber ich glaube generell ist es Planungssicherheit, es muss eine Nachvollziehbarkeit wieder eingehalten werden und ganz wichtig auch für uns, ja, eine Rückbesinnung auf die Erfolgsprinzipien, die Deutschlands Volkswirtschaft auch mal groß gemacht haben nach Ende des Zweiten Weltkriegs, nämlich Wettbewerb, Innovation. Da müssen wir wieder ansetzen, eine vernünftige Angebotspolitik schaffen und dann bin ich mir auch sicher, dass wir in Deutschland eigentlich alle Voraussetzungen haben, um wieder auf die Spur zurückzufinden zu einer guten wirtschaftlichen Entwicklung.
Gibt es denn da schon Maßnahmen von der Politik, wo ihr findet, das geht schon in die richtige Richtung?
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt ganz jüngst natürlich vor der Sommerpause verabschiede. Ich glaube, Politik, die Bundesregierung jetzt bezogen auf Deutschland, hat schon erkannt, dass gegengesteuert werden muss. Ich sag nur diese Wachstumsinitiative mit Dutzenden von Einzelmaßnahmen. Das sind für sich genommen alles nicht die Heilsbringer natürlich. Aber da stehen viele gute Dinge drin, wie dass wir jetzt ab sofort jedes Jahr ein Bürokratieentlastungsgesetz auf den Weg bringen. Da muss man natürlich schauen, wie ist das ausgestaltet? Ist das auch substanziell mit tatsächlich entlastenden Maßnahmen versehen? Aber ganz generell ist Wirtschaftspolitik zurück im Fokus der Protagonisten im politischen Berlin und der öffentlichen Debatte. Ich glaube, ja, dass die Vorzeichen erstmal gar nicht so schlecht stehen im Vergleich zu dessen, was öffentlich skizziert wird. Jetzt geht's darum, ja, Fleisch an den Knochen zu bekommen, die Sachen mit richtigen Entlastungsmaßnahmen zu versehen und ins Doing zu kommen, was solche Dinge betrifft.
Gerade wird ja auch viel über die Schuldenbremse diskutiert und das könnte ja auch im nächsten Wahlkampf ein wirklich großes Thema werden. Was denkt ihr darüber?
Ja, das ist natürlich ein heißes Eisen. Also grundsätzlich sind wir nicht für die Abschaffung der Schuldenbremse. Es ist schon ein sehr gutes Tool, auch um den Staat in Verantwortung zu ziehen, wenn es um das Thema des verantwortlichen Umgangs mit unseren Steuergeldern geht. Es kann eben auch nicht die Lösung sein, dass wir die Schuldenbremse lockern und konsumtive Ausgaben erhöht werden. Ein Drittel des Bundeshaushalts sind mittlerweile ja auch Sozialausgaben. Da sehen wir schon eine Gefahr. Gleichwohl ist uns natürlich auch als mittelständischer Branchenverband klar, dass wir einen Investitionsstau haben, dass nicht alle Kapitalzuflüsse nur aus privater Hand kommen werden können. Das heißt, das wird ein Thema sein, das wir uns nochmal angucken müssen. Auch für die nächste Bundestagswahl ein sehr schwieriges Thema zwischen bürgerlichen, zwischen progressiven Lagern.
Und Thoralf, wie ist deine Meinung dazu?
Ja, Schuldenbremse. Ich sag mal, der Mittelstand oder die kleinen Unternehmen, die wirtschaften ja immer auf eigene Rechnung. Das ist wie Privathaushalt. So, und ich glaube, sie werden nicht so langlebig über mehrere Generationen, wenn sie halt so eine Schuldenbremse nicht einhalten würden. Da ist das Risiko zu groß in der Zukunft und auch gerade in der heutigen Zeit, weil sie halt so schnelllebig ist. Auf welches Pferd soll ich setzen? Also halte ich sag mal, meinen Hafer in der Scheune und warte halt, ich sag mal, auf den richtigen Moment. Und dafür brauchen wir halt auch jetzt, gerade jetzt von der Politik, ich sag mal, einen Ausblick auf die nächsten 5 bis 10 Jahre. Dass wir wissen, wo der Zug hingeht, dass wir auch dahingehend, ich sag mal, unsere Hausaufgaben machen können. Wenn jetzt alle paar Wochen, Monate, ich sag mal, die Richtung geändert wird, kein Mittelständler irgendwelche langfristigen Investitionen tätigen. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Thema, es kommt dann auch nichts mehr zurück. Wenn der Staat jetzt sagen würde, so in die Richtung geht's und so bleibt es auch, dann könnten wir sagen, okay, diesen Zeitraum kann ich kalkulieren, da investiere ich jetzt. Diese Investition, ich sag mal, belebt den Binnenmarkt und auch nachher den Konsum. Und darüber kriege ich ja dann die Kosten wieder rein als Staat. Aber so wie es jetzt ist, wie gesagt, wir wissen nicht, wo wir hin sollen. Und das zermürbt einen auch geistig. Weil wir eigentlich als Mittelständler oder ich jetzt auch als kleiner Mittelständler, ich will ja gar nicht groß wachsen. aber ich möchte meine Arbeit vernünftig machen und ich möchte mich aber auch weiterentwickeln in der Qualität, in der Technologie an sich. Wenn man dann so als unruhiger Mensch stillsitzen muss und das über die letzten Jahre, das ist schon anstrengend. Man möchte auch irgendwann mal wieder anfangen. Aber nicht, weil es irgendein kluger Politiker gesagt hat, das ist jetzt der Heilsbringer, sondern es muss für mich auch nachvollziehbar sein. Ne? Und wenn wir jetzt sagen, wir holen uns jetzt den Strom aus den Windmühlen, sage ich, nein, der Weg funktioniert nicht. Der funktioniert vielleicht in ein paar Nischen, aber nicht generell. Und da brauchen wir wirklich, langfristige Planungssicherheit.
Aber wie könnte diese Planungssicherheit erreicht werden? Was für eine Meinung habt ihr dazu?
Ja, das ist jetzt wieder so ein Thema. Ich glaube, wenn die Politik das selber wüsste, dann würden sie es vielleicht auch machen. Ne? Planungssicherheit. Wir sind ja nur ein energieintensives Unternehmen in unserer Größe. Und für uns ist Energie ein Rohstoff. Strom ist genauso ein Rohstoff wie Erdgas oder Zink. Und da planen wir halt auch 5, 6, 7, 8 Jahre im Voraus. Und wenn man dann jetzt hört, ja, Industriestrompreis 16 Cent, da kann ich nicht wirtschaftlich meinen Kessel mit beheizen. Frage ich mich, wie soll das gehen? In meinen Augen, wir brauchen erstmal wieder einen arbeitsfähigen Strommarkt, wo man sagt, wir haben eine bestimmte Grundlast, ne? Und da darf man auch Atomkraftwerke nicht ausschließen. Ne? So doll sie auch verteufelt werden, man muss sich das wirklich genau angucken. Weil die die elektrische Energie, die wir jetzt, erzeugen durch erneuerbare Energien, die reicht ja gerade mal, um den Bedarf der elektrischen Energie zu decken. Und das ist ja nur ein ganz kleiner Teil auf dem Energiemarkt. Wenn wir jetzt aber die ganzen Wärmeprozesse auch auf Strom umstellen, dann brauche ich gar nicht anfangen zu rechnen. Das weiß ich, das funktioniert nicht. Ich würde es eher so machen, wir produzieren unseren Strom über Atomkraftwerke und die Energie, die, durch die erneuerbaren Energie kommen, die Energie habe ich dann frei, um dann halt technologisch mich weiterzuentwickeln.
Ich gebe die Frage mal an Sebastian.
Ja, also ich kann das gut nachvollziehen. Also auch das Thema mit der Grundlast. Auch da gab es ja jüngst einen Vorschlag, der durchgesickert ist. Thoralf, hast du sicherlich wahrscheinlich auch gelesen, dass wir zukünftig mit dynamischen Abnahmen rechnen, was die Strompreise betrifft, seitens der Bundesnetzagentur. Das sind natürlich Dinge, die an den betrieblichen Realitäten in der Regel vorbeigehen.
Auch an den gesetzlichen Realitäten. Ne?
Auch das.
Ich darf die Leute nicht am Sonntag zur Arbeit holen. Nur weil die Sonne scheint.
So ist es, genau. Also man kann nicht um Mitternacht die ganze Belegschaft irgendwie mal reinrufen, weil jetzt gerade der Wind gut bläst. Das ist halt schwierig, ja. Und das sind so Dinge, die natürlich zu einem Stirnrunzeln führen, zu Unverständnis. Insgesamt denke ich, den Ausbau der Erneuerbaren, den müssen wir dringlichst beschleunigen. Wir müssen besser werden in dem Bereich, uns im Rahmen der Kraftwerkstrategie auch nochmal mit dem Thema Grundlast auseinandersetzen. Und ja, eine Planungssicherheit schaffen, eine Verlässlichkeit, dass eben genau solche Investitionen, die ja jetzt tätig werden müssten und sich vielleicht erst in 30, 40 Jahren bei größeren Anlagen amortisieren, dass dafür gute Rahmenbedingungen da sind. Superabschreibung zum Beispiel. Ich also weiß es, Unternehmer, wenn ich jetzt investiere, das kann ich mir absetzen lassen. Das lohnt sich auch und das ist dann eine Investition, die lohnt sich dann auch für die nächste Generation. Aber so nehme ich es zumindest aus der Unternehmerlandschaft wahr, genau diese Planungssicherheit fehlt jetzt aktuell, weil eben die Richtung nicht klar ist. Wie setzen wir die Investitionsimpulse und wie sieht dann natürlich auch die politische Lage im nächsten Jahr aus, wenn wir gewählt haben?
Wenn man jetzt auch mal auf den IFO-Geschäftsklimaindex schaut, dann beobachten wir da ja schon seit 2021 auch eine Stagnation bei etwa 86 bis 90 Punkten. Genau das ist jetzt so dieser Knackpunkt. Was müsste sich ändern, konkret? Was bräuchtest du konkret, Thoralf, damit die Unsicherheit verschwindet und du wirklich sagen kannst, ich fühle mich wirtschaftlich hier auch sicher von der Politik?
Wirtschaftlich sicher? Ich glaube, ganz sicher fühlt man sich nicht mehr nach den ganzen Jahren und den Erfahrungen, die man gemacht hat. Aber auch im Hinblick auf das, was ich mache, Verzinker, wenn die Bundesregierung sagen würde mit den Ländern, wir investieren jetzt die nächsten 30 Jahre massiv in die Infrastruktur. Dann weiß ich habe eine Grundlastung, meine großen Mitbewerber haben eine Auslastung und ich weiß auch, dass es einen Mehrwert für alle hat. Und dann ist man ein Teil vom Ganzen. Weiß nicht, ob das jetzt so meine Gedankengänge da so verständlich sind. Da können die Leute sich wieder mit identifizieren. Wir machen das jetzt wieder alles fertig. Weil ich bin im Frühjahr ja nach Köln gefahren mit dem Zug das erste Mal. Und da hat man ja ein bisschen Zeit, nach links und rechts zu gucken. Und dann überlegt man, von wann sind denn diese Trassen?
Du meinst jetzt beim Branchen-Event vom Industrieverband.
Branchen-Event, genau. Ja, die sind aus Kaiserszeiten. Und wir schaffen es nicht mal, diese Zugstrecken instand zu halten. Und dann wird man auf dem Branchen-Event gefragt, ja, neue Märkte. Brauchen wir nicht. Wir brauchen uns nur um die Infrastruktur zu kümmern. Um die Straßen, Brücken, Versorgungsleitungen. Und da muss der Staat gucken, wie er dort langfristig regelmäßig Geld einplant, dass das nicht nach 5 Jahren wieder abbricht und im Sande verläuft. Weil da haben alle was von. Das ist nicht irgendwo, ich will jetzt zum Mond fliegen oder wie auch immer. Das ist wirklich was Bodenständiges. Das würde ich sagen, das wäre ein Punkt, wo man vielleicht auch parteiübergreifend irgendwo einen Konsens finden würde, langfristig.
Ja, völlig richtig. Also wir schreiben das hier immer mit diesem schönen Begriff der Angebotspolitik. Die Rahmenbedingungen insgesamt müssen verbessert werden. Aktuell ist es ja so, Politik sieht ein Problem. Politik reagiert mit Regulierung, mit Geboten, Verboten, Bürokratie, versucht da, wo, ich umschreibe das jetzt mal so ein bisschen gesellschaftlich, es so ein leichter Brand auflodert mit Umverteilung, gegebenenfalls im wirtschaftlichen Sinne auch manchmal mit Einzelsubventionen zu helfen, um bestimmte Branchen, ich nenne jetzt einfach mal hier die Chipindustrie, heranzuziehen. Das ist immer im Einzelfall alles nachvollziehbar und hört sich immer sinnvoll an. Aber genau wie Thoralf das schildert, das ist für all diejenigen, die eben nicht direkt Nutznießer dessen sind, wenig nachvollziehbar, weil ihr finanziert das mit, wenn in Magdeburg die Chipindustrie kommt. Und stattdessen, glaube ich, sollte die Politik daran setzen, insgesamt die Rahmenbedingungen zu verbessern, was in die Infrastruktur zu investieren. Thoralf hat das völlig richtig geschildert. Das sehen wir an allen Ecken und Enden. Also es ist ja nicht nur jetzt das Energienetz, es ist auch Breitband, es sind Straßen, Brücken. Das sind ja alles Symptome, die einfach nur zum Ausdruck bringen, hier ist jetzt lange Zeit nichts passiert. Und da müssen wir irgendwie ansetzen, uns auch fragen, wo eigentlich die Prioritäten in unserem politischen Handeln liegen. Jetzt haben wir uns in dieser ersten Haushaltswoche wieder über das Thema Mindestlohn und über Tariftreue gesetzt. Also da geht es um diese öffentlichen Vergaben, die nur noch mit Sozialpartnern gemacht werden sollen zukünftig. Auch das sind alles gute und aus der Sicht der federführenden Akteure verständlicherweise vorgebrachte Vorschläge, aber das sind eben nicht Dinge, die dazu führen, dass ein mittelständischer Unternehmer sagt, jawohl, hier wird für mich gearbeitet, hier wird was an den Rahmenbedingungen insgesamt getan und ich fühle mich hier wohl in meinem unternehmerischen Tun. Und ich glaube, da ist eine generelle Prioritätenumstellung wieder wichtig seitens der Politik. Nicht nur im Lippenbekenntnis, wenn richtigerweise auch Vorschläge kommen wie vor der Sommerpause für diese Wachstumsinitiative, sondern generell im Mindset, wofür geben wir unser Geld aus, was ist wirklich nachhaltig im Sinne von, wir investieren in Standortbedingungen, das lohnt sich dann auf lange Sicht wiederum für den Staat, weil Unternehmer sagen, jawohl, ich investiere jetzt hier wieder für mehrere Jahrzehnte, weil das Energieangebot gut ist, entsprechend die Strompreise niedriger werden und das sind Dinge, die sind nicht mit einem Raketenschuss quasi ausgelöst und alle Unternehmer investieren wieder fleißig und der Geschäftsklimaindex bewegt sich in die richtige Richtung aus unserer Sicht, sondern das erfordert bei allen Parteien, ich würde da auch gar keine ausnehmen, ein Umdenken, wo wir eigentlich und für wen wir eigentlich Politik machen und damit dann auch was fürs Land tun.
Und welche Strategien sollten mittelständische Unternehmen deiner Meinung nach verfolgen, um gut durch die Transformation zu kommen?
Also ich glaube, es fängt mit dem Personal an, Schulung, Weiterbildung. Gerade wenn wir über das Thema Digitalisierung reden, dann haben wir es ja mit sehr kurzen Innovationszyklen zu tun. Siehe KI, wir haben eine KI-Offensive, die wir auch koordinieren, aber ich bin jetzt selbst kein Digitalexperte in dem Sinne. Aber man sieht es ja, also alle halbe Jahr kommt eine neue ChatGPT-Version raus, die um ein Vielfaches besser ist als die alte. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, wie schnell sich da die Räder drehen. Und da muss man am Ball bleiben und natürlich auch seine Mitarbeiter mit im Boot haben. Und das gelingt nur, wenn man sie befähigt, mit diesen neuen Technologien, die oftmals disruptiven Charakter haben, auch entsprechend umzugehen. Kooperation, da haben wir ja vorhin schon ein Stück weit drüber gesprochen, also immer den Austausch und die Nähe auch zu den regionalen Hochschulen zu suchen, mit den Lehrstühlen, die das eigene Arbeitsfeld berühren. Und dann sind es natürlich auch viele betriebliche Dinge, denke ich. Angefangen vom Vertrieb bis hin zu der digitalen Transformation, Dinge wie Cloud-Services zum Beispiel zu nutzen, sich anzuschauen, wo stehen wir eigentlich im Betrieb, was Datenerfassung betrifft. Also ganz viele kleine Rädchen, die, glaube ich, dann letztlich dazu führen, dass man das erfolgreich angehen kann. Ja, auf jeden Fall auch eine Aufgabe, die man nicht unterschätzen sollte.
Ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zurücktreten und noch mal eine Frage an Thoralf stellen. Und zwar, wie siehst du die aktuelle Marktlage in der Feuerverzinkungsindustrie?
Ja, ich kann ja nur aus meinem Wirkungskreis sprechen. Und ich muss sagen, es ist weniger geworden. Wir haben noch Arbeit, ich sag mal, die passt sich eigentlich quasi dem Mitarbeiterpotenzial an. Mitarbeiter werden weniger, Arbeit wird weniger. Aber irgendwann kommt man ja auch an einen Punkt, wo sich das auch nicht mehr rechnet. Ich denke mal noch 2 Jahre, wenn das dann, ich sag mal, weiter so bergab geht, muss man gucken, was man macht. Also es ist jetzt nicht so, dass das wir zu wenig haben, aber wenn es jetzt noch weniger wird, wird es schwierig. Wir haben ja nun nicht viele Aufträge, wir haben ja eher so aus privatem Bereich. Und wir wissen ja, was mit privatem Hausbau die letzten 2 Jahre passiert ist. Die Leute halten schon ihr Geld zusammen. Das ist aber auch wieder, sind wir schon wieder bei der Politik. Die Leute halten es zurück, weil sie nicht wissen, was kommt. Das Geld haben die Leute, ja, aber sie sind vorsichtig. Das ist in vielen Bereichen so. Ne? Man muss da irgendwo jetzt mal den Knoten brechen oder auftüdeln, dass die Leute wieder nach vorne gucken. Das ist, glaube ich, das größte Problem in unserer Gesellschaft.
Wenn ich kurz reingehen darf, das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Wie schätzt du denn so den internationalen Druck ein? Also ja, klar, mir ist bekannt, unsere Strompreise und die Rahmenbedingungen, mit denen sich die Feuerverzinkungsbranche hierzulande natürlich auseinandersetzen muss. Aber spürt man das? Also auch wenn man auf andere Länder guckt, wo die Branche sehr stark unterwegs ist, dass es da eine Besinnung gibt, vielleicht doch mal zu gucken, etwas mehr. Mache ich da vielleicht zukünftig ein bisschen mehr, oder ist es wirklich dieses Runterfahren, wie du es so ein Stück weit beschrieben hast, worüber nachgedacht wird, wenn es zum Beispiel um Innovationen geht, um Investitionen, vor allem in Innovationen?
Ich gehe arbeiten, um zu leben. So, wenn ich mehr haben möchte, muss ich mehr arbeiten. Also habe ich weniger Zeit zum Leben. Das ist, glaube ich, auch, hat da, glaube ich, was mit dem Alter zu tun. Ne? Wenn man jung ist, dann will man und hat noch große Ziele. Mir reicht es mittlerweile, dass ich mein Auskommen habe, dass meine Mitarbeiter Auskommen haben. Und freue mich eigentlich auf die einzelnen verschiedenen Aufträge. Ich möchte den Kunden die so gut wie möglich, ich sag mal, verzinken, ausliefern, dass der Service passt. Groß investieren, jedenfalls nicht, dass ich meine Kapazitäten erhöhe. Weil Verzinkung ist ein regionaler Markt. Mhm. Ich kann mir jetzt nicht irgendwo Ware, was ich von der ukrainischen Grenze holen oder aus Holland. Da sind noch 5, 6 Verzinkereien, die, ich sag mal, nur durch den Transportpreis dann, ich sag mal, wieder günstiger sind. Mhm. Und im Ausland investieren möchte ich eigentlich nicht, weil da habe ich noch weniger Zeit, da muss ich zwischen den Filmen wieder hin und her fahren. Aber da sind wir beim guten Thema, ich sag mal Nachfolge. Ich musste ja damals mit 32 die Firma übernehmen, weil mein Vater damals verstorben war. War nicht einfach, aber es war eine gute Lehrzeit. Oder wie soll ich das jetzt beschreiben? Ich habe für mich begriffen, dass ich meinem Sohn die Verantwortung so früh wie möglich übergeben möchte. In vielen Filmen ist es so, der Senior ist 70, und der Nachfolger, der guckt auch schon mit einem halben Auge auf die Rente und soll dann eine Firma übernehmen. Der verwaltet nur noch. Ne? Junge Leute sind da viel dynamischer und die sollen das machen. Ne? Ich werde da vielleicht noch begleitend meine Meinung sagen oder meine Tipps geben, ne, aus den Fehlern, die ich gelernt habe. Aber man sollte eine Firma so früh wie möglich, ich sag mal, an die nächste Generation weitergeben und nicht unbedingt da sich mit den Händen dran festhalten. Entschuldigung, wenn ich jetzt, ich sag mal, das Thema gewechselt habe, aber mir fallen dann immer bestimmte Sachen ein und die muss ich dann loswerden, bevor ich sie dann wieder vergesse.
Passt doch wunderbar, weil es geht ja auch um, wie bleiben wir wettbewerbsfähig, ne, an die Nachfolge zu denken. Das ist ja auf jeden Fall ein wichtiges Thema.
Ja, wir waren ja jetzt auch nochmal bei der Digitalisierung und Dekarbonisierung. Mhm. Ich sag mal, die Dekarbonisierung, da habe ich eine komplett andere Meinung. da halte ich mich jetzt auch ein bisschen zurück, weil sie ist vorgegeben, ich muss mich drum kümmern. Wir werden gucken, wie wir das irgendwie hinkriegen, dass wir dem Staat, ich sag mal, das so gerecht wie möglich machen. Bei der Digitalisierung ist es dann hauptsächlich im kaufmännischen Bereich, weil Feuer verzinken das viel händisch. Man kann in der Logistik kann man ein bisschen machen. Aber da sind wir, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt, weil da waren wir auch so ziemlich die Ersten, die, ich sag mal, durch meine Frau, die dann gesagt hat, komm, lass uns das so und so machen, ne? Da müssen wir zu viel Personal investieren für solche banalen Sachen und lass uns das alles, glaube ich, wie lange machen wir das schon? Seit 2015. Ne? Da sind wir eigentlich schon komplett mit durch. Was ich persönlich nicht machen werde, irgendwo eine KI ans Telefon setzen. Ne? Das kenne ich von den Behörden etc. Darum rufe ich nicht an. Ich möchte einen Mitarbeiter haben, der auch was sagen kann, weil sonst fehlt der persönliche Kontakt. Und das ist auch was, was, ich sag mal, den Mittelstand ausmacht. Er hat zu seinen Kunden wirklich einen direkten Draht. Ne? Einige können Wochenende anrufen oder spät abends, da geht man noch ran und ist ein Miteinander. Das ist auch wie eine große Familie im Prinzip.
Ja, also Digitalisierung ist natürlich auch nie Selbstzweck, kann ich nachvollziehen. Ja, auch so, sag ich mal, so eine Binsenweisheit. Aus einem schlechten analogen Prozess kann man keinen guten digitalen machen. Deswegen immer ja situationsabhängig natürlich auch und von Betrieb und Branche unterschiedlich. Und ja, deswegen volle Zustimmung in dem Bereich.
Aber dadurch, dass jetzt, ich sag mal, die Digitalisierung auch, ich sag mal, so in den Medien angeschoben ist und auch vom Verband aus, man beschäftigt sich schon und überdenkt dann halt auch diese schlechten Prozesse. Mhm. Ob man es dann im Endeffekt digital macht oder nicht, aber es hat trotzdem am Ende einen Mehrwert, weil man die Prozesse überdenkt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Also agil bleiben, sozusagen, immer sich optimieren, ne?
Ja, das ist auch ein Punkt, warum Netzwerke wieder wichtig sind. Damit man halt nicht auf seinem Sessel einschläft. Das habe ich vor 10 Jahren schon so gemacht, das mache ich immer so.
Ich habe noch mal eine Frage an euch beide. Was glaubt ihr, sind die wichtigsten Punkte, um als mittelständisches Unternehmen in Zukunft erfolgreich zu sein? So die wichtigsten Punkte, vielleicht 3 Punkte oder sowas aus eurer Sicht.
Thoralf, soll ich? Willst du?
Ich glaube, ich kriege 3 zusammen.
Ich glaube, ich kriege auch 3 zusammen.
Wahrscheinlich noch viel mehr, ne?
ich fange mal an und dann, Thoralf, fallen dir sicherlich noch zusätzliche ein.
Aus.
Genau. Also Innovation, Anpassungsfähigkeit, ich glaube, das haben wir jetzt wirklich lange diskutiert und das ist ein entscheidender Faktor, also auch neue Technologien als Chancen zu begreifen, sich kontinuierlich durch Forschung und Entwicklung weiterentwickeln. Ja, ein Dauerthema, mit dem man sich befassen muss, dann ist es ja Digitalisierung, also Fragen, wie kann ich vielleicht bestimmte Dinge, die jetzt noch händisch laufen, automatisieren, wie kann ich Daten besser nutzen und dann natürlich bei uns auch stets als eine der größten Herausforderungen, direkt nach Bürokratie genannt, Fachkräftesicherung. Wie muss ich vielleicht meinen Betrieb so aufstellen, dass er attraktiv ist in einem immer knapper werdenden Arbeitsmarkt, dass junge Leute sagen, das ist ja eine moderne Arbeitswelt, die mir da der Mittelständler vor Ort bietet. Der bietet mir Chancen, dass ich mich weiterbilden kann, dass ich auch, sag ich mal, Dinge wie Homeoffice etc. wahrnehmen kann und das mit meinem normalen Leben in Einklang bringe. Und ich denke, das sind schon mal, wenn man an den Dingen gearbeitet hat, dann ist man schon mal ein gutes Schritt vorangegangen, glaube ich, um sich zukunftssicher zu machen.
Vielen Dank.
Da hast du dich gut vorbereitet. Jetzt spreche ich mal aus der Praxis. An erster Stelle muss ich jetzt mal Werbung für den Verband machen und Netzwerken. Das Wichtigste für mich als kleiner Mittelständler ist wirklich, rechtzeitig mitzubekommen, wann es Veränderungen gibt. In der Gesetzgebung, in den Anforderungen, in der Politik, damit ich genug Zeit habe, darauf Einfluss zu nehmen, mich einzustellen. Das ist für mich der allerwichtigste Punkt. Und da muss ich wirklich sagen, da sind wir mittlerweile im Verband sehr gut aufgestellt, dass man immer einen Schritt voraus ist. Stellenweise auch sogar vor den Behörden, die das prüfen sollen, was dann eingeführt wird. Damals, wie die IED eingeführt wurde, wurden wir schon 2 Jahre vorher darauf vorbereitet im Verband und haben hier nachher bei der Prüfung mit dem UBA bei dem Umweltamt denen gesagt, wie was zu machen ist. Das nächste ist sind die Arbeitskräfte. Das hast du ja auch angesprochen. Das ist ganz wichtig. Nicht nur Mitarbeiter zu bekommen, auch die Alten zu halten und weiterzubilden. wer führt denn im Endeffekt die Arbeit aus? Das mache ich ja nicht selber. Das machen ja die Mitarbeiter, die hier angestellt sind. Ich leite ja nur an. Und die sind ja nur so gut, wie ich ihnen auch bestimmtes Wissen und Informationen vermittle und sie weiterbilde. Fachkräfte in der Feuerverzinkerei, die werden ja, ich sage, über den Verband geschult. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt irgendwelche großen Koryphäen oder Ingenieure hier bei uns. Das können auch einfache Leute, ich sag mal, diese Arbeit ausführen. So, und das Dritte ist wirklich Energieversorgung. Eine sichere, bezahlbare Energieversorgung die nächsten Jahre.
Vielen Dank. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Und zwar, würdet ihr mit dem Wissen und den Erfahrungen, die ihr heute habt, nochmal denselben Job wählen?
Ich sag mal, das ist eine Frage, mit der ich mich, ich sag mal, ganz oft beschäftigt habe. Gerade in den Zeiten, ich sag mal, wo es anstrengend war, wo man überfordert war. Aber jetzt würde ich, im Nachhinein würde ich sagen, ja. Früher hätte ich gesagt, nee, ich würde lieber mit mir was alleine machen. Oh, im Kleinkreis. Aber ich habe ja im Endeffekt, ich sag mal, mein ganzes Arbeitsleben nichts anderes gemacht wie in der Verzinkerei. Und ich denke mal, das mache ich mit meinen Mitarbeitern gut. Es macht ja meistens auch Spaß. Kann ich mit Ja beantworten. Ich würde es noch mal so machen.
Ja, also ich würde das auch noch mal machen. Ich glaube, ich bin ja hier für Interessensvertretung für den Verband tätig. Und um das zu tun und darauf Lust zu haben, muss man so ein Stück weit Political Animal sein. Das heißt, auch ein bisschen Spaß haben, mit den Protagonisten hier zu reden, sich mit ganz unterschiedlichen Themen auszutauschen, ab und zu auch mal durchs Land zu reisen und regional Unternehmen besuchen. All das spielt rein. Das heißt, ich habe mit vielen unterschiedlichen Menschen zu tun in meinem Job, vom Politiker bis Unternehmer bis anderen Branchenverbandsvertreter. Alles dabei und deswegen wird's nie langweilig man kann das nur machen, wenn man ja dafür auch ein Stück weit brennt und sich dafür interessiert, wie das eigentlich alles so hinter den Kulissen funktioniert mit der schönen Regulierung. Und ich kann das trotzdem jedem empfehlen, der da ein großes Interesse mitbringt, das zu tun.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall für eure tollen Antworten. Ja, und einfach für den ganzen Input.
Danke.
Super, vielen Dank.
Zusammengefasst lässt sich sagen, ja, der Mittelstand in der Feuerverzinkungsindustrie steht vor großen Herausforderungen, wie Bürokratie, steigenden Energiekosten und politischer Unsicherheit. Doch es gibt klare Strategien, um gestärkt daraus hervorzugehen. Netzwerke aufbauen und pflegen, um frühzeitig auf Veränderungen reagieren zu können, in die Weiterbildung und Fachkräftesicherung investieren und vor allem auf eine stabile, bezahlbare Energieversorgung setzen. Wir als Industrieverband Feuerverzinken stehen dabei kontinuierlich im Dialog mit Politik und Behörden und machen uns für unsere Mitglieder stark. Wir stellen sicher, dass die Interessen unserer Branche gehört werden und in politische Entscheidungen einfließen. Das war nun unsere 8. Folge. Bleibt dran für weitere spannende Themen. Bis bald bei Think Tank, dem Podcast der Feuerverzinkungsindustrie.